Weißt du, du hast eine sehr helle Stimme und das passt schon so bis 10.
Da geht es nicht um die Stimme, da geht es darum, dass du weiter weg bist
jetzt
als ich.
Jetzt passt es aber ziemlich.
Du schreibst mir total was vor.
Nein.
Doch, wirklich?
Nein, ist nur so, ich habe mit einer Hörerin geredet, die hat gesagt, sie hat mit den Kopfhörern gehört und deine Stimme war wirklich laut und deutlich.
Das war in den ersten Folgen.
Und, okay, ist jetzt besser?
Mir ist vorgekommen, dass es in den letzten Folgen besser war, aber du musst einfach ein bisschen lauter reden. Und eigentlich, ja, aber wurscht, diese ganze Mikrofongeschichte, das wollen wir jetzt nicht nochmal durchgehen.
Vielleicht gehen wir beide aufeinander zu.
Vielleicht schenke ich dir ein Mikrofon zum Geburtstag.
Magst du mal die Augen zumachen?
Warum?
Ich möchte mit was überraschen.
Okay, das heißt, die 20. Folge startet mit einer Überraschung.
Genau.
Und sie startet einen Tag verspätet.
Nicht ganz. Mach die Augen zu.
Ich habe sie zu.
Ja, es dauert ein bisschen. Nicht aufmachen.
Mhm.
Okay. Und jetzt einfach hören.
Darf ich sie immer nicht aufmachen?
Jetzt kannst du es aufmachen.
Ja, das Lied kenne ich. Das, wie hat er geheißen? Es war nur ein Vorname.
Ja, genau. Es war ein bisschen vor deiner Zeit.
Ja, ich weiß, aber das war ein Riesenhit.
Ja. Jamoli.
Und auch nur ein One-Hit-Wonder.
Na,
und der hat als Erwachsener dann nochmal was rausgebracht.
Ja, aber er hat viele Hits gehabt als Junge. Was war denn gestern für ein Tag, Anna?
Ja, gestern war Muttertag.
Und
deshalb wolltest du mir dieses Lied jetzt zeigen, verstehe.
Passt das Lied wie die Faust aufs Auge?
Das passt perfekt. Schau,
und jetzt geht's nicht in einen Mollteil. Hör mal zu. Hör mal zu. Moll. Ist das nicht wahnsinnig schön?
Ja.
In Moll so die Tage der Jugend vergehen und es ist so wehmütig, findest du nicht? Ein bisschen?
Es ist schon wehmütig, aber ich müsste jetzt mir nochmal den Text, ich müsste nochmal jetzt sehen, ich habe das Lied so vor Ewigkeiten das letzte Mal gehört.
Der Text ist Mama. Soll ausfaden? Okay, lass ihn ausfaden.
So, wie hat er jetzt geheißen, der Junge, um den die Mama nicht weinen soll? Was war das? Michael oder so? Michael? Na, warte. Ah, oh, warte, scheiße. Mir fällt es jetzt nicht ein.
Ich kann dir nicht helfen, ich habe Demenz.
Seit wann?
Gerade jetzt.
Obwohl ein Demenzkranker weiß wahrscheinlich nicht, seit wann er es hat, oder?
Obwohl Demenz manchmal sich aufs Kurzzeitgedächtnis bezieht, aber das ist schon länger her. Ich könnte dir schon helfen mit dem Buben.
Ja, bitte.
Der erste Buchstabe seines Namens ist H.
Sicher nicht Hans.
Na, aber so.
Heintje.
Heintje, ja, richtig.
Stimmt, Heintje.
Genau.
Was ist das eigentlich für ein komischer deutscher Name? Das ist so ein bisschen niederländisch. Aber
du bist auf der richtigen Spur, Anna. Der Heintje war kein Deutscher.
Mhm. Ist er schon gestorben, weil du in der Vergangenheit redest?
Nein, weil er war auch nie ein Deutscher. Also, das kann man in der Vergangenheit reden. Weil er, ich glaube, es ist ein Niederländer.
Stimmt, auch wenn er noch lebt, war er ja trotzdem keiner.
Ja, genau. Er lebt als Holländer und war niemals deutsch. Genau. Er hat halt so eine Bubenstimme gehabt, eine Wahnsinnsstimme. Und nach dem Stimmbruch ist natürlich dann...
War die Karriere vorbei dann?
Praktisch diese Bubenkarriere vorbei.
Mhm.
Und als Erwachsener hat er sich genannt Heinz Simons. Ja, und hat dann... wieder gesungen, hat halt nie jetzt diese großen Erfolge gehabt, weil Heintje, das war halt schon, weißt du, das ist schon voll reingegangen, gell, damals.
Mhm.
Das muss man schon sagen.
Aber das war dann nur ein Lied von dem, was so berühmt war?
Nein.
Als Jugendlicher, Kind?
Er hat schon einige Platten gemacht, die haben ihn voll vermarktet.
Aha.
Also der hat, der war richtiger Schlagerstar.
Kinderschlagerstar, mhm, ja. Mhm. War es Schlager oder ist es eher so ein bisschen volkstümlich noch?
Also ich glaube schon, dass es
mehr in die
ein Genre-Schlager ist, ja.
Mhm. Mhm. Ja, ich stelle mir da so einen Ja, so ein Buben irgendwie, der so in die Berge herumhüpft. Mama, lass dich
nicht so. Ich weiß nicht, da gibt es ja die Kindergeschichte da nicht auf der Alm mit dem Geißelbeter und so weiter. Also so ist es nicht. Also er war nicht so älplerisch. Er war.
Geht ja eigentlich gar nicht. Wenn er Holländer ist, ist ja eher alles flach.
Ziemlich flach, ja. Aber der war voll da. Mhm. Und hat in vielen Stuben schöne Gefühle erzeugt.
Ja. Hast du deine Mama gestern kontaktiert?
Jawohl. Mhm. Mache ich nur einmal im Jahr.
Voll, das reicht dann auch.
Sie reicht mir echt einmal. Ich reiß mit zusammen, ich lüge ihr vor, dass ich sie liebe und achte. Und sie glaubt es einmal im Jahr und das war's dann.
Sie ist trotzdem schön.
Ich finde auch, es ist immer sehr romantisch. Ich finde vor allem, wenn man sich optimal verstellt, das hat eine gewisse Romantik.
Voll.
Gell?
Vor allem, wenn es der andere eigentlich so ein bisschen sogar weiß. Da hat es fast noch mehr Romantik, weil er ist lieber wissentlich unglücklich. Genau. Wissentlich glücklich im Heuchlerischen.
Das ist ein beiderseitiges Spiel, sicher wissen wir es beide. Mhm. Aber man heuchelt halt einmal im Jahr Familie vor, die es nicht gibt.
Gott sei Dank gibt es den Tag, oder weil dann würdest du das gar nicht vorheucheln.
Ich bin froh, dass es 1933 von den Nazis eingeführt worden ist.
Der Muttertag? Mhm. Das ist jetzt irgendwie uncool.
Man nimmt an, dass es in Amerika mal begonnen hat, dieser Brauch. Und ich habe jetzt letztes Mal gelesen, in der Vorbereitung auf meinen persönlichen Muttertag, dass das 1933 eben in Deutschland dann eingeführt worden ist.
Ich meine, ziemlich viele Feiertage kommen von den Nazis, oder?
Ja, der Autotag. der Autobahntag.
Was echt jetzt? Am Donnerstag ist wieder Feiertag.
Was der beste Feiertag von den Nazis ist? Das Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Besiegen von Nazi-Deutschland. Das ist ein schöner Feiertag. Das ist in der Nähe von meinem Geburtstag passiert.
Du hast übrigens diese Woche Geburtstag. Am Mittwoch, den 12. Mai. Mhm. Und du wirst,
älter.
Warte, lass mich überlegen.
Ich werde älter.
Ja, genau, warte. Mhm. Was die rechnen war, ist nicht meine Stärke. Okay. Warte, lass mich kurz sagen.
Du weißt mein Geburtsjahr, oder?
Nein.
Mein Geburtsjahr?
Nein.
1972.
Ich weiß nur, dass du 2012 50 geworden bist. So merke ich es mir immer.
Oh. Ja, gut. Also 1962 bin ich geboren. 2 und 8 sind 10. Das wäre dann 70. Ja? 70 und 30 sind 100. Sind 8, also 2000 war ich 38. 38 und 20 sind 58 und noch ein Jahr dazu.
Du bist 59.
Ja.
Das ist irgendwie voll alt.
Habe ich super gerechnet?
Ja.
Mhm. Zum Beispiel, wenn du
59.
Wenn du allein auf einer Insel bist, gell?
War ich noch nie.
Aber du wärst, hast du es gehört, da hat es einen Menschen gegeben, der irgendwo auf einer bis dato unbewohnten Insel ist, mit ein paar Freunden vor vielen Jahren auf
der Insel. Beach.
Nein, fast, ja. Der ist auf die Insel gegangen. Und die wollten dort leben, auf dieser Insel. Mhm. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, ich habe es nur gelesen jetzt. Und die Freunde haben dann nach und nach die Insel verlassen. Aber ein Typ ist geblieben, ich glaube 40 Jahre.
Echt jetzt?
Ja, als Robinson Crusoe quasi.
Das ist eine echte Geschichte.
Echte Geschichte. Also alle meine Geschichten sind echt.
Ja.
Ich habe da, glaube ich, noch nie, bis auf die Muttertagsgeschichte jetzt, die war ein bisschen... Das ist
mit stimmt eigentlich, deine Geschichten sind bestimmt echter als manchmal deine Zitate... Also, Definitionen.
Das stimmt, dass meine Mutter, du weißt, dass meine Mutter super Frau ist und dass sie toll ist und dass sie leicht zu lieben ist. Also das war jetzt gelogen von meinem Muttertag, das stimmt. Das war.
Du, das weiß ich.
Ja.
Ein bisschen Ironie beherrsche ich ja. Aber nur ein bisschen.
Aber die Schauspieler können es nicht recht mit der Ironie. Ja? Die... Gut.
Alles dicht machen. Hat nicht so gut funktioniert, würde ich jetzt sagen.
Vielleicht waren ein paar schon dicht, die es gemacht haben.
Peinlich. Aber da wollen wir jetzt nicht eintauchen, da hat es schon genug gegeben.
Aber alle meine Geschichten sind echt. Und jetzt ist es so leider, wie es halt so ist, diese Insel hat irgendwie, glaube ich, den Besitzer gewechselt. Irgendeine Firma oder irgendwer. Also ich weiß nicht genau, aber es hat auf jeden Fall einen Eigentumswechsel gegeben. Und die neuen Eigentümer haben gemerkt, dass auf der Insel einer lebt. Was der dazu? Also ein Häuschen baut und hat halt da gelebt und die wollten dann unbedingt loswerden.
Warum?
Sie wollten einfach die Insel frei haben.
Das heißt, er war da auch nicht gemeldet?
Nein, ich glaube, das war alles ziemlich illegal, was die gemacht haben. Die sind einfach dort gelandet und.
Ah, und sind dort einfach dort geblieben.
Genau, ja. Also wie zum Beispiel die Portugiesen, die Spanier und
die Amerikaner.
Also die Amerikaner sind auch einfach geblieben. Jetzt, die Iren und die ganzen.
Die sind auch einfach geblieben.
Die Native Americans, die durften ja auch bleiben in Gebieten.
Sehr gütig.
Wo es in Nevada oder so, in der Wüste, kann man schon mal ein bisschen nett Zeit verbringen.
Da gibt es so eine geile South Park-Folge. So witzig. South Park, ich liebe sowieso South Park. Mhm. Magst du es auch?
Ja, ich finde es nett gezeichnet. Es ist ein bisschen so, auch schon dazu Kindercomic, aber es ist deftig.
Genau. Auf alle Fälle gibt es da eine geile Folge. Ich weiß jetzt nicht, welche Staffel und keine Ahnung, aber da drehen die das um. Zwischen den Indianern, also zwischen den Native Americans und zwischen den Nicht-Natives.
Übrigens gibt es jetzt in der
Hat übrigens auch ein bisschen was mit Corona zu tun, wenn man es sich jetzt im Nachhinein anschaut.
Okay.
Das ist eine Folgenempfehlung.
Ja. Jedenfalls, wo waren wir gerade?
Bei der Insel.
Bei dieser Insel. Und er hat irgendwie geschaut, aber das irgendwie, weißt du, das ist auch hart, gell, dass man einfach so loswerden will. Aber
wie lange hat er dort schon alleine gelebt?
Ich glaube so um die 40 Jahre sowas oder länger. So.
Dann war der schon voll alt oder war der noch jung?
Er war dann ein bisschen älter, als er gelandet ist. Und?
Aber wann ist er gelandet?
Vor etlicher Zeit. Du, ich habe die Struktur der Geschichte habe interessant gefunden, aber man merkt sie nicht immer alle Daten und Namen. Ich finde
das würde mich jetzt total interessieren.
Schau, mein Gehirn ist so aufgebaut. Ich bin simpel, ja. Mein Gehirn heißt Insel, ein paar entern die Insel, die wollen dort leben wie Robinson Crusoe, ein paar sind verschwunden, er ist allein überblieben und jetzt will man loswerden. Also das habe ich mir gemerkt. Alles andere ist vielleicht uninteressant.
Und ist das noch aktuell, dass sie jetzt noch loswerden wollen?
Ja, und er ist jetzt gegangen, freiwillig.
Okay.
Nur das Tolle ist, was ich voll geil finde, und darum würde ich nie die moderne Welt verteufeln. Er hat anscheinend geschafft, dass er auf dieser Insel ein bisschen Strom generiert hat, Solarstrom. Und hat damit ja nicht nur Kirchenglocken betrieben, sondern hat auch Internet und WLAN gehabt auf der Insel. Aha. Und hat über Internet eine Italienerin kennengelernt. Ich glaube, er ist inzwischen 82 oder so. Mhm. Ja, und jetzt ist er mit der zusammen und die sind zusammengezogen. Also er ist nach Italien gezogen von der Insel und ich finde das so lieb, dass irgendwie so arg, also ich merke mal was so. Ich merke mir eher Strukturen, wie beim Witz. Weißt du, du musst ja nicht nur die Geschichte merken und die Point, aber wann dieser Witz genau wo, was die Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin kein Journalist. Also ich könnte nie was gescheit recherchieren. Ich würde immer nur Geschichten drucken und dann fragt er wieder, und wie und wann und wie viele. Und ich sage, ich verstehe es nicht. Mir geht es nur um den Sinn der Geschichte.
Okay.
Insofern sind meine Geschichten zeitlos wahr. Die kannst du überall hinsetzen. Irgendwie, verstehst du?
Was bist denn halt so zappelig?
Ich weiß es nicht, das sieht ja keine Hörerin.
Aber hören tut man es.
Okay.
Du bist ganz zappelig.
Warum bist du immer so leise eigentlich? Macht dein Körper keine Geräusche?
Ich kann ruhig, okay, und wenn ich das jetzt sage,
du meinst, dass ich alles
dann würden alle, die mich kennen, lachen.
Also sag.
Ich wollte gerade sagen, ich kann ruhig da sitzen. Aber ich kann nur für diesen Podcast okay ruhig da sitzen. Eigentlich kann ich gar nicht ruhig da sitzen.
Wirklich?
Nein. Das nervt den Mann, mit dem ich zusammenlebe, auch sehr.
Dass du dich bewegst, oder?
Die ganze Zeit, ja. Auch beim Fernsehen oder keine Ahnung, dass ich nie ruhig da liegen kann.
Also zum Beispiel.
Außer natürlich, wenn ich dann ins Bett gehe und schlafe.
Du ziehst die Füße an oder und so.
Ich bewege auch meinen Fuß immer.
Ach so, aber du, das ist witzig, zum Beispiel die Rosemarie, also die Frau, mit der ich zusammenzuleben versuche seit über 20 Jahren.
Und wie klappt's?
Die tut zum Beispiel beim Lesen oder beim Dings immer so die Füße.
Ja.
Und ich habe da meine eigene Theorie. Mhm. Zum Beispiel, habe ich es nicht gesagt.
Nein.
Es gibt eine interessante Geschichte, dass zum Beispiel in allen Kulturen, die nicht ganz degeneriert sind, so wie unsere, haben die Frauen sehr viel getanzt. Also in den Völkern, Urvölkern, die haben oft Stunden, Nächte lang bei irgendwelchen Riten, also Frauen, du merkst ja zum Beispiel, wenn da Musik ist und du hast zum Beispiel eine Gruppe von Männern, eine Gruppe von Frauen. Die Frauen bewegen sich meistens bei der Musik, die Männer eher nicht.
Aber glaubst du, ist das angeboren und nicht einfach nur so irgendwie erzogen worden? Glaubst du, das ist angeboren?
Also ich glaube, dass Frauen eine andere Körperrhythmik haben. Ein anderes Bewegungs- und emotionales Muster, glaube ich. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber wenn ich manchmal die Frau eben beobachte und zum Beispiel ich mache das jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel bei Gefühlen oder bei irgendwas so mache. Machst du auch so?
Ich bewege mich schon immer viel, ja.
Ja, und ich denke immer, das
aber ist... Aber ich meine, jetzt beim Podcast bewegst du dich die ganze Zeit und ich nicht.
Mein Körper ist voller Gefühle.
Also schon.
Ja, also ich kann jetzt, ich sage jetzt mal ein Geheimnis, ja. Viele Schätze sind in der Sprache verborgen. Was heißt zum Beispiel Gefühl auf Englisch?
Feeling. Was denn?
Emotion.
Auch?
Ja, aber Feeling ist jetzt...
Das kommt auf die Definition drauf an, was du jetzt irgendwie erzählen
willst. Okay, ich lasse das gelten, aber im Prinzip ist ein wirkliches Gefühl ist Emotion. Und was steckt da drinnen? Motion. Bewegung.
Emotional.
Motion. Mhm. Ja, Motor, also Movement to move, ja. Emotion.
In deinem Körper bewegt sich
was. Ja, man sagt ja auch zum Beispiel, das hat mich zum bewegt. Beispiel. Ja, das hat mich bewegt.
Mhm. Es hat etwas mit mir gemacht.
Also, ich denke mal, Gefühle und etwas, was sich in dir abspielt, irgendwie ist interessant, dass im Körper so viele Bewegungsprozesse ablaufen, da gehen ja tausende Aminosäuren spazieren, von denen du gar nichts merkst. Und Nervenimpulse und so weiter. Und der menschliche Körper ist eher nicht dazu angelegt, dass gar nichts passiert. Also wenn der Körper gezwungen ist, überhaupt sich nicht mehr zu bewegen oder so, dann wirst du eher,
ja,
dann bist du eher weg. Ich meine, wie findest du das mit dem Feeling? Wo kommt das wieder her? Feeling to feel.
Wobei ja, wenn es jetzt zum Beispiel, jetzt sage ich auch die ganze Zeit zum Beispiel, du hast mich voll angesteckt.
Doch, Gefühl, Feeling.
Na, wenn es jetzt aber, beim Meditieren.
Ja.
Da geht es ja
bringst
eher
jetzt darum. Ein Beispiel.
Da geht es ja eher darum, dass du auch mal wirklich ruhig da sitzt und versuchst, dich zu fokussieren. Ich meine, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Meditation. Die meisten glauben, es gibt nur diese eine Art, wo du eben so im Schneidersitz irgendwie da sitzt und ganz ruhig bist. Aber es gibt ja auch für Menschen, die jetzt eben nicht so gut ruhig da sitzen können, gibt es ja auch bewegte Meditation. Das wäre wahrscheinlich eher was für mich. Aber so dieses klassische Meditieren, was ich jetzt bisher so gelesen habe und gehört habe, ist ja doch eher so dieses Ruhigsein eigentlich. Dass du versuchst, deine Gedanken ruhig zu halten, an nichts mehr zu denken und dein Körper eigentlich auch. Und das ist ja dann eine Herausforderung. Und das würde dann ja stimmen und auch zu dem passen, was du gerade gesagt hast. Dass der Körper eigentlich von sich aus eher mehr so immer in Bewegung ist. Und Meditation ist ja für viele Menschen total schwierig, dieses ruhig dasitzen, versuchen, die Gedanken auch mal nicht so, was die so wild durcheinander laufen zu lassen, sondern auch mal... Ja, irgendwie langsamer werden zu lassen, ein bisschen, alles ein bisschen mehr runterzufahren. Viele haben da bestimmt riesen Probleme damit. Mich eingeschlossen.
Wir leben jetzt eher in einer Zeit von Dauererregung. Ne?
Mhm.
Und es ist ja immer viel und noch mehr Informationen, noch schneller und so.
Und alles gleichzeitig.
Genau. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich mich körpergerecht bewege oder was auch immer, oder ob ich in einem gewissen Stresslevel bin.
Ich habe letztens auch gelesen, es ist total wichtig, jeden Tag auch mal so 15 bis 30 Minuten lang nichts zu tun. Weil zum Beispiel, es nervt mich heftigst. Warum sagen wir das die ganze Zeit?
Jetzt sage ich ehrlich, eine Frage, die schaffst du, das Nichtstun auf eine Viertelstunde zu beschränken?
Also, Leute, die eine Mittagspause oder so machen oder auch mal sagen, sie machen jetzt mal nichts, ja, würden dann, lass mich das jetzt kurz weiterreden, würden Fernsehen vielleicht auch als Nichtstun dann empfinden. Das oder wenn sie kurz ein Magazin durchblättern oder sie setzen sich kurz vorhin oder keine Ahnung. Aber dieses Nichtstun wäre ja eigentlich wirklich nur, sich hinzusetzen oder stehen zu bleiben und einfach nur zu beobachten, zu schauen und wirklich mal nichts zu machen. Nichts zu blättern, nichts anzuschauen, nichts am Handy zu tippen, sondern wirklich einfach nichts tun. Und wie oft macht man das? Das macht man fast nie. Aber ich versuche es jetzt.
Ich meine, das Nichtstun ist bei uns verpönt.
Ohne zu schlafen übrigens, ja, sondern wirklich einfach nur mal im Bett zu liegen oder irgendwo zu sitzen und mal so 15 bis 30 Minuten lang nichts zu tun. Und das ist bei uns verpönt, ja, das stimmt. Machst du das öfter?
Na, meine Frage ist eher, Wie schaffst du das Nichtstun auf eine Viertelstunde zu beschränken?
Papa, komm. Als ob du irgendwie so oft einfach nur da sitzt und nichts tust, stundenlang.
Mein ganzes Leben besteht aus Nichtstun.
So Blödsinn.
Ja.
Man macht immer irgendwas. Dann hast du fertig gearbeitet, dann stehst du auf, dann gehst du aus dem Geschirrspüler aus. Okay, alles klar. Dann gehst du den Geschirrspüler aus, dann gehst du telefonieren, dann schaust du auf dein Handy, dann machst du kurz Sport, dann gehst du kurz raus, dann. Ja. Oder zum Beispiel beim Spazieren auch einmal nichts zu hören, nicht zu telefonieren, einfach nur spazieren zu gehen.
Das sind ganz, ganz wesentliche Dinge, die du da ansprichst.
Eigentlich sind sie wesentlich und man tut sie irgendwie nicht.
Sie wären wesentlich, aber sind in unserer Kultur oft zum Verschwinden gebracht.
Ja.
Weil der Anspruch ist immer leisten, produktiv sein, dann... Ich habe immer so lachen müssen, selbst wenn die Frau, mit der ich versuche zusammenzuleben, mich lächerlich macht, weil ich sage, ich kann nicht Multitasking. Und wenn ich so eine Sache mache, mag ich nicht, dass gleich zweite, dritte reinschierst. Ich mache, wenn ich was mache, eigentlich eine Sache. Also ich bin ein Einsachler, bin da sicher Einfüßler. Ich bin dort manchmal auch sehr versunken, wenn irgendwas quer kommt, da fühle ich mich richtig ausgekaut. Das mit nichts, das ist nur eine Frage, was das ist, gell?
Ja, das ist echt die Frage.
Und ob wir überhaupt aus dieser Welt so entschwinden können. Das andere ist, es zu schaffen, einmal sich auf eine Sache zu konzentrieren. Da haben viele Probleme.
Ich habe ein Problem damit.
Schon?
Ja. Es war auch echt die letzten Jahre bei mir so, beruflich auch, da kann ich nicht, nicht einmal nur eine halbe Stunde eine Sache machen. Weil meine Tätigkeit so viel Verschiedenes umfasst. Und es ist sogar schwierig, auch mal zu sagen, man schaut eine Stunde lang zum Beispiel die E-Mails nicht an und macht jetzt wirklich diese Präsentation fertig. Das ist wirklich schwierig. Dabei wird das ja empfohlen. Es wird ja auch empfohlen, zum Beispiel E-Mails nicht als Pop-up oder so, dass man das ausschaltet. Aber dann schreibt dir jemand im Chat oder dann will die Person was oder ruft dich kurz an, ja. Und wenn du dann irgendwie nicht gleich antwortest, dann, ja. Es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig.
Kennst du die Probleme, die Lady Chatterley hatte?
Lady Chatterley?
Da gibt es ein Buch und einen Film, kennst du Lady Chatterley?
Nein, ich glaube nicht.
Ist jetzt ein bisschen Spaß. Nur, ich glaube halt, dass du jetzt in dem Bereich, wo du jetzt drinnen bist, in einer anderen Blase lebst wie ich. Ich glaube, dass du da viel mehr in so einem Dauerwirbel bist.
Ja.
Das ist bezogen vielleicht durch die Zeit, wo du drin bist, durch deine noch Jugend.
Auch teilweise Interesse. Ich möchte
auch Interesse, möchte alles wissen. Klar, und aber auch Firmenpolitik, ja. und überhaupt Weltgeschehen. Und es ist so arg, gell? Manchmal denkt man sich, ist es wirklich so anders gewesen, in den 60er Jahren Kind zu sein als 90, 2000 oder später? Und das Interessante ist wirklich, du musst dir vorstellen, ich weiß, dass es ein bisschen Geschichtssozialromantik ist, aber wenn du bis zum 6. Lebensjahr nicht einmal ein Fernseher irgendwo in der Familie war, geschweige denn sonstige Medien, ne? Digitale Medien. Du weißt, dass ich auch von euch, von dir oder vom Jakob hier und da Kritik bekommen habe, weil ich nicht aufs Handy geschaut habe. Jetzt muss ich überlegen, wann ich das erste Handy überhaupt bekommen habe. Für mich war das eigentlich, hat nicht zu meiner Geschichte gepasst, dass man Telefon im Sack hat. Weil wir hatten noch Festnetz und dann.
Es ist sowieso arg, wie schnell oder wie viel in den letzten Jahren passiert ist, weil mein erstes Handy war erst mit 12 gehabt. Und was in den letzten Jahren ja alles passiert ist. Und jetzt denkst du ja, du kannst es dir ohne dem und dem gar nicht mehr vorstellen, aber es ist eigentlich alles in so kurzer Zeit passiert. Das ist ja heftig. Und wir waren ja darauf gar nicht vorbereitet. Wir alle kämpfen ja jeden Tag immer noch damit, weil jetzt hat man diese ganzen Neuerungen und die wissenschaftliche Revolution ist so schnell gegangen. Aber was das jetzt alles irgendwie psychologisch mit uns macht, darauf sind wir ja überhaupt noch nicht vorbereitet gewesen. Das wird jetzt erst alles so aufgearbeitet. Aber ich finde es auch voll interessant, weil ich habe mal mit einem Typen geredet, das ist ja gar nicht so lange her. Der beschäftigt sich, also er studiert Medizin und beschäftigt sich auch viel mit dem Gehirn und so. Also wie sagt man da, neurologisch, Neurologie? Ja. So, und der hat mir erzählt, ich weiß darüber eigentlich quasi gar nichts, dass das Gehirn eigentlich gar nicht dazu gemacht ist, sich auf viele Sachen gleichzeitig zu konzentrieren, sondern eher eben, wie du sagst, in eine Sache dick deep. Und aber heute, wie wir ja alle arbeiten, was ist so, dann ist die Managerin irgendwie im Büro, da hat sie da jetzt gerade noch einen Call gehabt, da geht es jetzt um das und das. Dann kriegt sie aber die E-Mail rein von der Präsentation für in 2 Wochen, jetzt muss sie schon wieder da denken, dann kommt der Mitarbeiterin rein, hat da Frage. Das heißt, sie macht die ganze Zeit ja voll viele Sachen gleichzeitig, wie ich es gerade auch gesagt habe. Der beschäftigt sich auch so mit Burnouts und sowas. Und dann hat er mir eben von einer erzählt, die war eben Managerin in irgendeinem Konzern und die hat von einem Tag auf den anderen, die hat gearbeitet die ganze Zeit, Vollgas, ist einen Tag in der Früh aufgestanden und hat ihre Kaffeemaschine nicht mehr bedienen können.
Das gibt's
ja. Es war weg.
Total ausfallend.
Die ist aufgestanden und es war weg. Mhm. Die ist vor dieser Kaffeemaschine gestanden Blackout. Und hat nicht mehr gewusst, wie sie es jetzt einschaltet. Von einem Tag auf den anderen. Und da kriege ich Gänsehaut, weil das ist so erschreckend. Und man denkt, wenn dir das passiert und die arbeitet jetzt nicht mehr Vollzeit, die arbeitet Teilzeit und teilweise, sie hat jetzt auch schon Probleme, wenn sie am Nachmittag einen Termin hat zum Einkaufen, das ist schon genug an Termin für den Tag.
Du, ist zum Beispiel ist die Kaffeemaschine über Siri gelaufen, oder?
Das weiß ich nicht, aber es ist schon heftig, weil ich meine, viele Ältere oder jetzt auch Großeltern und Ältere, also sagen wir mal so Menschen über 70, mit denen ich spreche, die machen sich ja auch oft lustig über Burnout und über, oh, die heutige Generation, die haben es so leicht und dann jammern sie alle und Burnout und hahaha schon mit 30. Ja, ich glaube aber, dass wir das nicht unterschätzen dürfen.
Die Geschichte ist das. Natürlich sind wir sehr stark verkopft von unserer Gehirnzentrale her. Der Mensch versucht sein Leben nach dem, was er gelernt hat, wo er gedrillt worden ist, wo er geschult worden ist und alles, was er auch an Befehlen gekriegt hat, sei fleißig, versäum keinen Termin und. Jetzt versucht er sein Leben zu führen. Der Körper, der mit einem ja dranhängt, an diesem Kopf, es hat einmal jemand gegeben, der gesagt, in Europa gehen nur Köpfe herum, er sieht nur Köpfe, er sieht keine Körper. Das war mal so ein Afrikaner, der gesagt, er sieht in Europa nur Köpfe gehen.
Ah, ja.
Also weil, alles andere ist, irgendwie muss funktionieren. Und das Interessante ist ja, du weißt es ja, dass zum Beispiel der Körper irrsinnig geduldig ist. Wenn Probleme auftauchen, der Körper ist keiner, der sagt, hallo, ich schreie sofort. Der Körper versucht immer auszugleichen. Da gibt es dann zum Beispiel eine kleine innere Polizei, die regelt den Blutdruck bei Stress und. Also der Körper versucht die ganze Zeit irgendwie ein guter Freund für dich zu sein. Selbst bei Belastung. Und dadurch merkt man es nicht.
Wir versuchen jetzt bis zum Ende der Folge nicht mehr zum Beispiel zu sagen.
Ja, das ist mir jetzt wurscht.
Wir versuchen es aber. Das ist voll die Challenge.
Es rutscht mal raus.
Aber es ist warum, cool. Wir machen jetzt eine Challenge. Ich will es auch nicht mehr sagen jetzt.
Okay,
die Sätze werden da auch viel zu verschachtelt.
Ich kann ohne das nicht leben.
Doch.
Also.
Nur für eine halbe Stunde.
Das schaffe ich vielleicht.
Und ohne Armbewegung.
Es ist, das schaffe ich nicht. Das ist zum Beispiel. Warum nennen wir unsere Serie nicht zum Beispiel?
Ja, die ZB-Serie.
Die zum Beispiel-Serie.
Nee, keine Fakten, nur so.
Du weißt, es gibt 2 Typen von Menschen. Die einen reden, ja, und die anderen reden mit dem Körper. Hugo Bortisch, viele.
Lustig, dass du jetzt auch vom Hugo Bortisch redest. Ja? Gerade gestern habe ich geredet über den Hugo Bortisch. Okay, ja. Ich habe den nicht gekannt.
Und hast gesehen, wie der berichtet hat? Mit Händen und Füßen?
Nein, ich habe den noch nicht gekannt.
Ja.
Und der hat jetzt eine Fernsehwerbung.
Mir hat einmal ein Lehrer wollen fertig machen im Gymnasium, weil ich halt ein Gedicht mit den Händen, weißt du, manche machen so. Und
Motion.
Und dann hat er gesagt, ich soll die Hände anlegen und dann habe ich
das Gedicht
nicht ausgebracht. Ich glaube einfach, dass unser Podcast ungebremst Bewegung, Geräusche, Kirchenglocken, sich verlagernde Körper, wir haben alles. Was willst du für Perfektion bis zum Burnout haben? Wir dürfen uns nicht verkrampfen. Wir müssen die Leute abschrecken. Die alles gestriegelt haben, weil das soll sich auf andere. Da gibt es ja genug Podcasts.
Alle eigentlich.
Das Orge ist, es ist manchmal fast hinterhältig. Man sagt ja normalerweise, zum Beispiel in einer Beziehung, sagen wir so, wenn jetzt das Gehirn und der Körper wäre zum Beispiel die Frau, und also das Gehirn wäre die Frau und der Körper wäre der Mann.
Okay.
Die Frau beschimpft den Mann.
Okay.
Ja, er nimmt sie immer hin. 2-3 Jahre sagt er nichts. Und dann bockt er seine Kruf und zieht aus.
Ja.
Ich denke mir einfach,
der Körper... Das ist Körper, ein gutes Beispiel, aber so ist es wirklich ein bisschen,
der
gell?
Der Körper ist so, weil der Körper, vielleicht leichte Signale, da nimmt man Kopfhydratabletten und. Gell, es ist so, man merkt dann schon, wenn der Partner wegschwimmt, aber man wollte es nicht wissen.
Ja.
Und
ja, das stimmt.
Wenn der Körper ist wahnsinnig geduldig, irrsinnig geduldig, und man muss ja sagen, dass der Körper durch die Evolution sich so entwickelt hat, dass er einfach die unterschiedlichen Situationen meistern kann. Das Tolle ist ja beim Gehirn, dass die wichtigen Prozesse wie Atmung ist nicht bewusst. Du atmest nicht bewusst.
Und das ist, wenn man auf seinen Atem hört, total nervig.
Ja, der Atem ist nicht bewusst gesteuert. Er ist einfach Automatik im Stammhirn. Gott sei Dank, weil sonst sagst du, okay, ich habe keine Lust zu atmen. Wie du das sagst, das ist nämlich interessant, was du berichtest. Es kann passieren, bei Leuten, die sehr kontrolliert alle kleinen Warnsignale übergehen, kommt irgendwann der Streik, das Blackout. Die stehen wirklich dann irgendwo in ihrer Wohnung und wissen gar nicht, was sie haben.
Wenn man sich Studien anschaut, Männer leben ja auch kürzer als Frauen, dann sind es nämlich eher die Männer, die Warnsignale von dem Körper ignorieren, weniger zum Arzt gehen, weniger auf ihren Körper hören, weniger körperbewusst auch sind, weniger Sport machen im Gesamten und ja.
Stimmt sicher.
Mehr Stress irgendwie auch haben, mehr Stress zulassen. Also, das sind Studien. Also, I don't know.
Beim
dass Thema, Männer kürzer leben, das kann man ja wirklich
beim Thema Stress
nachschauen.
Wie bei allen Sachen gibt es eine große Ambivalenz. Einerseits gibt es einen freudigen Stress. Was sagt in der Forschung Eustress, Distress?
Vorfreude.
Aber der Eustress zum Beispiel, du arbeitest an einem Projekt, ja, das taugt dir voll. Du kriegst Resonanzen und dann wird es gebaut und du rennst auf der Baustelle immer dumm und das sind positive Gefühle. Die Wand zum Distress ist immer möglich. Und auch wenn du noch so euphorisch bist, die Frage ist immer, wo dann die Übergänge sind, wo du eigentlich, wie sagen, fast der Stress-Junkie wirst. Weil man kann auch vom... Also, es ist schwer. Weil
es klingt ja auch momentan gut, gell, in unserer Zeit, also, ich habe so viel zu tun.
Ja, genau.
Ich bin so beschäftigt.
Ja, klar.
Wenn du sagst, und wie geht's dir so? Ja, gut, ja, und was tust du? Ja, nix eigentlich. Das haben wir eh schon mal gehabt, dass wir die Frage immer Montag im Büro, was hast du am Wochenende gemacht? Hm. Und wenn du nicht irgendwie sagst, du warst dort und dort essen, was die Wanderung gemacht, hast das noch gemacht, hast das noch gemacht? Nein, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Das wird immer als negativ eher gesehen.
Ich habe das auch schon damals erlebt. Das war so im Jahr 2000. Wie diese Frau mit mir unterwegs war, da haben wir einfach so, haben wir uns gefreut, dass wir zusammen waren und da sind wir zum Beispiel in der Stadt unterwegs gewesen, dann triffst du jemanden Bekannten und er sagt, und was macht's? Und wie immer, nix, was soll man machen?
Wir leben einfach mal, ungeplant.
Genau, und wir genießen eine Zeit miteinander, diese Spontanität ist ja auch lustbezogen. Also, du wachst dann am Samstag in der Früh auf und hast Lust oder hast keine Lust. Manchmal, also diese Terminisierung der Freizeit ist ja auch schon so edel geworden, nicht, dass man unbedingt Termine braucht, damit die Freizeit auch irgendwie
optimiert ist,
abgearbeitet ist und optimiert ist. Ich hab auch viele Leute vom Kopf stoßen vielleicht, weil ich auch gesagt habe, oder nichts vor. Oder wenn jemand...
Ja, danke. Das ist einfach dann immer nervig. Weil du gerade sagst, man hat dann nichts vor. Dann fragt mich zum Beispiel jemand, was ich am Wochenende vorhabe und ich sage dieses Wochenende nichts und dann denkt aber die andere Person, ja passt, dann habe ich ja zum Beispiel Zeit für sie. Und deshalb, ich sage dann schon manchmal, dass ich was vorhabe, obwohl ich gar nichts vorhabe, weil die glauben dann, ja du hast eh nichts vor, dann können wir zum Beispiel was machen. Und ich denke mir so, ich will aber auch überhaupt nichts machen. Und das kann man aber niemandem irgendwie sagen, so wirklich.
Das ist aber interessant, nämlich... Das heißt ja, wenn du nichts vorhast, heißt es ja nicht, dass du plötzlich dann für jeden verfügbar bist.
Genau, aber das denken alle.
Genau. Mancher denkt es vielleicht und wir haben damals ein Codewort ausgemacht, wenn wir in einer Situation waren, zum Beispiel, wo du nicht miteinander reden kannst und irgendein Bärchen will wieder fein.
Und ihr trefft es, wenn in der Stadt und die sagen, fragen euch was.
Kennst du das, was wir gesagt haben da immer?
Na,
da sind wir Petrutschkes.
Petrutschkes. Das ist ein komischer Nachname. Bestimmt niemanden in Österreich, der Trutschke heißt.
Das haben wir uns abgemacht.
Dann sagst du, dass immer bei Trutschke ist und so weiß dann die Rosmarie, also deine Partner, dass du keine Lust hast. Geil, das ist mega witzig. Das ist so lustig.
Das haben wir echt ein paar
Mal. Das ist aber echt ganz cool eigentlich.
Ja.
Weil sonst sagt man so, ja, eigentlich haben wir nichts vor. Und dann, okay, passt, dann machen wir gemeinsam was.
Und weißt du, was mich unheimlich genervt hat manchmal? Ich meine, ich bin wirklich ein Mensch, der gern, was der Kontakte hat und offen ist. Oft ist es mal so, zum Beispiel, dass die Frauen sie gut verstehen.
Voll, es ist mega schwer, ein Bärchen zu finden, wo beide...
Wobei das gar nicht will eigentlich. Weißt du? Und aber manchmal passiert es und ich habe schon Sachen erlebt, da hat Rosmarie was eingefädelt. Mm,
mit einer, und du hast sie aber dann, nicht so gut mit dem Typen verstanden.
Und dann sitzt sie mit dem Typen gegenüber und der redet nur von irgendwas, was mich gar nicht interessiert.
Ja, das ist klar.
Und die waren dann begeistert von uns und dann haben wir gesagt, nein, nächstes Mal sind wir bei Trutschke.
Du weißt, was ich auch voll interessant finde. Nochmal zu dem ganzen Thema, Männer leben ja auch kürzer und Stress und hin und her.
Intensiver.
Ja, keine Ahnung. weil Männern ja auch von klein auf so ein bisschen so, also bisher, vielleicht ist es in 50 Jahren anders, ist es ja immer eher so, Männer müssen stark sein, dürfen nicht weinen, dürfen keine Schwäche zeigen. Und das löst auch voll den Stress bei vielen Männern aus, weil es ist ja Schwachsinn. Männer sind, warum sollten die nicht auch mal weinen können, Schwäche zeigen? Und das soll auch dazu beitragen, dass sie früher sterben. Finde ich sehr interessant.
Stimmt. Also bei,
weil sie dann auch zum Beispiel Trauer oder wenn es ihnen nicht gut geht, das überspielen, verdrängen,
stimmt.
Ohne dass sie es wirklich zulassen. Und das ist ja auch erwiesen, dass das Zulassen von Schmerz das ja besser macht.
Ja.
Dann bist du halt 2 Wochen zu Hause in einem Bett und rehrst alles raus und lässt den Schmerz zu und dir geht's richtig dreckig, aber danach geht es einem ja besser.
Ich meine, es kommt darauf an, gell, das Männer- und das Frauenbild verändert sich über die Zeiten, gell?
Ja, hoffentlich.
Die Frage ist nur...
Ich stelle mir das extrem zart vor.
Für viele Männer ist was, die Hilfe zu holen, ist ein Schwächezeichen.
Also wir reden immer, ja, natürlich geht es Frauen, natürlich ist die Gesellschaft patriarchalisch geprägt, okay, Frauen geht schlecht, aber ich finde es auch interessant, einmal auch die andere Seite zu sehen. Ich würde es mega zart finden, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt das Gefühl, ich darf jetzt keine Schwäche zeigen oder ich darf jetzt nicht sagen, ich bin traurig oder ich darf jetzt nicht weinen, weil ich muss meinem Mann stehen.
Also ich kann nur eine Erfahrung sagen von mir und von einem Freund, da ist einmal eine Diskussion gewesen, was für den Freund die wichtigsten Apps sind auf dem Handy.
Okay.
Und als Nummer 1 war bei ihm das Apotheken-App. Und der rennt aber bei jeder Gelegenheit in die Apotheken, kauft sich irgendwelche Sachen und ist ein bisschen
so Schmerz.
Ein Hypochonder. Er ist generell sehr, einmal Räuspern brauche ich schon irgendeine Salbe. Und das bin ich nicht. Also ich bin eher noch von der Fraktion.
Du bist auch eher der Verdränger.
Ich hätte am liebsten ohne Arzt durchs Leben kommen. Ja.
Ja, das bist du. Ja, das stimmt. Ja. Du bist eigentlich der Stereotyp von einem Mann, was das angeht.
Ich bin ein Mann von der Stange. Ich hab zum Beispiel,
wie man sich den Mann
vorstellt. Ich bin ein totaler...
aber du hast doch voll die weiche Seite und bist doch sensibel und so. Nein, und finde ich, versteckst
das
nicht.
Habe ich noch keinen entdeckt, weil ich sage immer zum Beispiel zur Rosmarie... tu die Butter nicht zu früh raus. Zum Beispiel, ich mag sie überhaupt, wenn die Butter so weich ist. Weil ich bin zum Beispiel kein Streicher, ich bin ein Butterschneider. Ich schneide die Butter und dann lege die Butter
richtig. Du isst die Butter auch fast allein.
Ja, super. Ich finde, dass die Butter eigentlich das Brot halten muss.
Ja, so schaut es bei dir auch aus. Also eine Laugenstange und die halbe Butter ist weg.
Ja, herrlich.
Der halbe Butterblock.
Also bei einer Laugenstange, wenn die oben und unten auseinander schneide, ist die Butter die dritte.
Ja.
Also, fühlt sich nicht schlechter als die 2 Hälften.
Jetzt hätte ich gerne eine Laugenstange mit Butter.
Wirklich?
Mhm, geil.
Zum Unterbrechen.
Wir machen jetzt Mittagspause.
Ja, also die Sache Mann, Frau und hin und her.
Wie war das für dich als Kind in der Schule, als junger Bub? Habt ihr da auch mal Schwäche gezeigt? Wie war das? Hast du da auch mal geweint in der Schule oder wie waren die Erfahrungen?
Also... ich bin von meiner, glaube ich, Erziehung her eher auf der soften Seite. Also ich war ein sehr zartes Bürschchen irgendwie. Weil wenn ich in die Schule gekommen bin ich schon die erste Rauferei gekommen und habe schon die erste mitten ins Gesicht kassiert.
Das war die Geschichte mit der Brille.
Die ist dann
die hast du schon mal erzählt.
Ist ein Buch gegangen, ja. Also in der Volksschule zum Beispiel hat es vorne einen Hof gegeben und ich habe das immer gemieden. Ich wollte nicht mit den Burschen umeinander rennen und herumbrüllen. Ich bin immer hinter der Schule, da waren ein paar Mädchen und von der Klasse, mit denen habe ich Gummitwist geküpft.
Aber hast du dann gespürt zum Beispiel, dass die anderen Jungs sich irgendwie lustig machen oder gemeint haben, der ist nicht so cool oder laut? Oder?
Ja, das Problem war, dass ich immer Klassenbester war. Ich war leider halt.
Das auch noch.
Ich war leider schlau und gescheit. Und so hat es halt ausgewirkt.
Klassenbester?
Immer. Ich war immer der Gescheite an.
Ist das schon wieder so eine Geschichte?
Keine Drucker? Geschichte. Druckerei? Nein, ich war immer der. Ich war immer halt.
Das macht dich sehr unsympathisch gerade für mich.
Es war so, dass ich eigentlich eine Stellung gehabt habe, die ist nicht dadurch bestätigt gewesen, dass ich irgendwo was mit den Burschen rivalisiert habe, weil ich war eigentlich ein klassischer Mädchenfan. Also ich war im Kindergarten immer, habe immer die Nähe von den Mädchen gesucht.
Weil dir das weil besser gefallen hat?
Die waren einfach lästig.
Weil der Umgang dir besser
gefallen hat? Ja, die waren einfach lästig und cool. Mhm, und ich war zum Beispiel bei einer, kann mich erinnern, da war eine Geburtstagsfeier, glaube ich, in der zweiten Klasse Volksschule. Da waren, glaube ich, 20 Mädchen und ich war der einzige Bub, der eingeladen war. War echt cool. Ich habe die Mädchen, ich finde es ja bis heute, ich muss das sagen, dass sie bis auf ein paar Ausnahmen die in der Männerwelt, finde ich einfach die Frauen durchwegs spannender. Muss ich echt sagen. Und ich finde es traurig, dass die Reste des Patriarchats und der Gewalt immer noch regieren und dass viele Frauen Angst haben, aus sich herauszugehen. Oder geschweige denn
oder auch so zu leben, dass man nicht diesem zarten, schwachen Mädchenbild entspricht, sondern vielleicht auch eher ein bisschen dominanter mal ist. Und dann heißt es immer gleich, die so Kampflesbe oder was auch immer, was dann für Worte kommen.
Also das ist ich echt muss sagen, schlimm. Ich lebe selber mit einer dominanten Frau zusammen. Das finde ich super, weil das entlastet einem selber, dass man dann dieser Macho sein soll.
Das ist es eben. Woher kommt man das? Die Macho-Folge wollen wir nicht. Das haben wir ja eigentlich alles schon mal gehabt.
Haben wir schon mal gehabt.
Folge 2.
Okay. War das die Folge 2?
Da haben wir sogar den Macho-Test gemacht. Da ist aber rausgekommen, dass du der mega Macho bist. Weißt du noch?
Na, der Test ist ja, das ist ja, ich würde sagen,
schau, du oder brauchst was ist da nochmal rausgekommen?
Na, mittendrin. Aber du brauchst für einen wissenschaftlichen Test brauchst schon 1000
du, Papa, bis 2000. Der war bestimmt total wissenschaftlich. Machotest.at, keine Ahnung.
Vielleicht, wir haben heute darüber geredet, wie lebe ich in dieser Zeit? Ne? Wie arbeite ich, wie lebe ich, was mache ich, damit ich nicht deppert werde? Und damit ich nicht in diesem oberflächlichen Stress vielleicht untergehe.
Oder auch die ganze Zeit denkst, dass man das muss. Das ist, glaube ich, eher die Schwierigkeit. Und wenn dir das von allen Seiten immer suggeriert wird, du musst das machen und 1000 Sachen gleichzeitig, ich meine, wie schwer ist es, da auszubrechen?
Ich weiß, dass es banal ist, aber es hat einmal einen Fußballtrainer gegeben, da gibt es sogar in Wien das Happelstadion. Und der Fußballtrainer war der Happel. Der hat auch die Nationalmannschaft und ich glaube, Rapid hat er lang trainiert.
Da kannst du mir halt auch wieder alles jetzt erzählen.
Der ist ziemlich alt geworden, hat er glaube ich dann Krebs gehabt am Schluss. Der war für mich ein super Trainer. Beim Spiel, gell, ist er immer gesessen, der ist nie an die Linie gegangen, hat geschrien. Irgendwie wie Trainer oft an der Linie schreien, dorthin, dahin, dieses, jenes. Der ist immer gesessen und dann haben sie mal gefragt, warum er eigentlich nicht auch an der Linie steht und ein bisschen. Dann sagt er, ich trainiere und spülen müssen die Buben auch nicht. Dann haben sie ihn mal in einer Talkshow später, gell, haben sie über sein Leben gefragt und das wollte ich eigentlich sagen, warum und wieso er das geworden ist und gemacht hat und was er so mitgeben will. Dann sagt er, er weiß nichts anderes. Jeder soll rausfinden und einfach das machen, was er kann. Und er hat nur das können. Und ich glaube, wenn du rausfindest, was du gut kannst, also was dein Talent ist und was du gut und gern machst, und dem nachspürst, auch beruflich, nicht irgendwo vielleicht beim Job bleibst, der halt sicher ist, sondern irgendwie.
Wobei das ja auch für manche in Ordnung ist, wenn ihnen das taugt. Wir lernen nicht verteufeln.
Nein, aber manchmal ist es so, wenn du in einem Job drin bist, wo du richtig beansprucht wirst, vielleicht in Gebieten, die dir nicht so liegen. Es gibt schon Leute, die sind die klassischen, die tun gern vielseitig von mir aus managen, organisieren, die tun das gern. Es gibt schon Leute, die ja gern mit Terminen jonglieren und dieses und jenes. Es gibt ja alles. Von Einstein bis Ding gibt es viele Talente.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin in dem Job und eigentlich macht er mir ein bisschen kaputt, aber er ist sicher. Also ich würde lieber dem nachspüren, wo wirklich deine Eignung ist, was du halt gut kannst. Weil etwas, was du gut kannst, wofür du geeignet bist, ich meine, ich sage jetzt vielleicht nur ein Beispiel von mir. Ich bin ein Mensch, ja, schon lange, ja. Wenn mir jemand gesagt hat, tu das oder gar noch schnell, dann kriege ich.
Nein.
Dann kriege ich einen Widerstand. Gell? Irgendwie ist es mir in meiner beruflichen Laufbahn durch Glück und so gelungen, in einem Bereich was auszubauen, was ich gut kann und andere nicht so gut. Ich kann zum Beispiel gut länger beim Thema bleiben. Ich kann jahrelang eine Sache verfolgen, eine Sache oder zwei. Ich kann ganz gut Konzepte schreiben. Andere zum Beispiel sind wieder anderswo gut. Viele sagen, man sollte, man könnte, man trifft sich, aber es geht nichts weiter. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mich zurückziehe auf das, dass ich sage zum Beispiel, ich arbeite jetzt konzeptionell, ich schreibe da was, ich stelle was dar, ich mache das sichtbar und ich benenne die Dinge.
Und jemand anderer führt es dann aus und macht es dann weiter.
Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich da was einbringen kann, wo ich Prozesse besser steuern kann und anderen praktisch konzeptionelle Bausteine in die Hand geben kann, wo die sagen, wow, das ist geil. Und das Interessante ist, wenn du jetzt praktisch, so wie jetzt in dem Job, die wissen jetzt irgendwie, aha, aber der braucht Zeit zum Konzipieren, zum selber Schreiben, zum etwas Neues entwerfen. Das ist vielleicht, um den Hintergrund noch zu sagen, das, was ich gemerkt habe, was mir liegt, ist zu fantasieren und Dinge zu erfinden, die es halt noch nicht gibt. Mhm. Und die zu beschreiben und die zu berechnen und die und irgendwelche Leute und Strukturen zu begeistern für, ich sag nur, du weißt eh, wie das Ganze war. Pro-Act, Jungbeteiligung, Points for Action, Heimspiel.
Also dazu habe ich jetzt eine Frage. Ja. Zum Heimspiel.
Ja.
Wie schaut das jetzt eigentlich aus mit der bei ATV? Wie heißt jetzt einmal das Format? Ist es bei ATV 2 Minuten, 2 Millionen?
Genau, ja.
Wann ist das?
Es hätte sollen jetzt im Frühjahr sein, aber es ist wahrscheinlich jetzt im Herbst in einer Folge drinnen.
Herbst 2021, ja. Heimspiel,
ja.
Und du fährst mit, gell?
Schauen wir mal.
Du hast zu mir im Podcast gesagt, du fährst hin.
Das Heimspiel.
Du musst ja nicht vor die Kamera.
Das Heimspiel ist ist eine geniale Geschichte, die nicht viel Geld braucht. Mhm. Wir haben zum Beispiel in Graz ein Budget jetzt von 45.000 Euro. Damit haben wir 200 Bespielungen, dann haben wir Fußballfelder und die Kinder, also das läuft. Jetzt geht es nach Wien, nach Linz. Es ist ein Low-Budget-Modell, man braucht keine Millionen. Dabei muss ich sagen, das Rausfinden, wo man Talent hat oder was man gut kann,
ist auch nicht so leicht.
Heißt nicht, dass es mühelos ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal ein Zitat von einem Schriftsteller mitgekriegt. Da hat einer gesagt, ich glaube der Oscar Wilde, was ist ein Schriftsteller? Schriftsteller sind Menschen, die sich schwer tun beim Schreiben. Das finde ich mir geil. Mhm. Jeder denkt, der Schriftsteller schreibt leicht. Mhm. Wenn der Geburtsprozess was kostet, und darum sage ich, es kostet mir schon Kraft ab, zu konzipieren und zu schreiben. Das kostet Kraft, aber die Befriedigung von mir war halt, dass in dieser Schiene erstens mal nicht immer jemand bei mir steht und sagt, das musst du tun und heute musst du das tun und morgen musst du das tun, sondern es ist so.
Du hast auch die Zeit, ein Projekt lange dir zu überlegen und das anzugehen. Und das ist voll cool, dass du machst das gerne, du hast das gefunden und bist jetzt in einem Bereich und in einem Umfeld tätig, wo es auch zugelassen wird.
Richtig.
Dass du länger brauchst im Projekt, das ist super.
Und eigentlich habe ich mir meinen Job selber beschrieben, kann man sagen. Mhm. Einfach durch das, was ich gesagt habe, das mache ich jetzt so oder so. Ja.
Super, ja. Ich freue mich auf alle Fälle schon auf das 2 Minuten, 2 Millionen. Ich habe das noch nie angeschaut. Ja,
jetzt würde ich dich fragen, wie geht es dir momentan? Was wäre dein Talent, was nur du in diese Welt setzen kannst? Was wäre das?
Also was nur ich in diese Welt setzen kann. Also ich glaube, dass auch das, was du machst, das haben jetzt nicht nur wir beide. Aber ich kann schon extrem gut ganz, ganz schnell sein. Es ist aber auch nicht immer gut. Also für den Job, den ich jetzt gerade mache, ist es extrem gut, weil ich ganz viele Dinge ganz, ganz flott und schnell und zack und dann sagt mir jemand jetzt so und so und den Text jetzt da zu schreiben und das machen und da noch für das Wochenende das vorbereiten und das mache ich alles. Und ich bin auch keine, die da jammert oder irgendwas. Ich mache das zack, zack, zack. Das kann ich extrem gut. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht immer gescheit. Genau das wollte ich sagen, weil, ich meine, momentan geht es nicht anders, weil der Workload einfach zu viel ist, als dass man es dann auch wirklich qualitativ richtig gut machen könnte. Also es wird einem gar nicht erlaubt. Mhm. Also ich kann schnell reagieren und schnell Sachen machen, wo bestimmt andere ein bisschen länger brauchen würden.
Du würdest aber gerne manchmal mehr in die Tiefe
viel
gehen
mehr
können,
in die Tiefe
wo du
gehen.
Mehr Zeit hast.
Genau, weil ich ja da auch auf eine Art perfektionistisch bin und mir dann denke, die Arbeit ist dann halt nicht gut. Mhm. Aber es ist auch so, dass es mich oft total nervt und ich muss mir da manchmal auch echt zurückhalten, weil ich mir immer denke, es geht mir alles zu langsam. Also auch wenn ich mit jemandem oder so rede, dann falle ich schon öfter ins Wort und denke, ich weiß nicht, was du jetzt sagen willst. Ich weiß schon. So, reden wir gleich weiter.
Aber dann bist du schon ein bisschen im Stressmodus.
Ja, voll. Ja. Also ich bin schon extrem zackig immer und schnell unterwegs, aber dadurch bin ich halt auch voll oft hudlerisch und dann passieren eben auch kleine Fehler. Das bin ich auch im Leben, jetzt nicht nur im Privat, im Beruflichen, sondern im Privat, das ist auch so. Ich bin so hudlerisch und mache alles irgendwie so gleichzeitig. Immer. Auch so Hausarbeit oder keine Ahnung. Oder dann wische ich da noch schnell drüber, dann gehe ich da hin, dann sehe ich das noch. Dann Es ist ein bisschen nervig. Also das finde ich auch selbst nicht so cool an mir eigentlich. Aber vielleicht ist das auch dem Beruflichen irgendwie geschuldet. Vielleicht hat sich das auch schon übertragen. Oder das ist einfach meine Art und mein Charakter. Ich mein, weil dass ich jetzt nicht so die ruhige und
gelassene bin. Ich glaube, Fahrt warst nie. Als Kind hast du, du hast schon gewissen Drive immer gehabt. Die Frage ist nur, ob man da schon über gewisse Grenzen dann geht, eine Zeit lang, und dann sieht es insgesamt ein bisschen negativ auswirkt oder ob man genug noch Balance hat. Ne? Das haben wir am Anfang ein bisschen angebierscht. Was heißt denn das zum Beispiel, nichts zu machen? Ich glaube, das Nichts zu machen hieße schon, dass man mal die alltäglichen Beschäftigungen, das heißt, wie du sagst, Fernseher abschalten, Zeitschrift weglegen, Handy abschalten, dass man mal die ganzen Beeinflusser, die medialen einmal abschaltet und dann einmal schaut,
das Gehirn auch mal ein bisschen
und dann einmal schaut, ja, was so passiert. Also ich glaube, dass es gibt ja noch was anderes. Der Körper sorgt ja schon auch selbst für Entspannung im Schlaf.
Ja, wenn man nicht schlafen wird, wird man sowieso sterben. Man sagt ja immer, da gibt es ja dieses Sprichwort, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Stimmt aber nicht, Nein. Weil du stirbst, wenn du nicht schlafst.
Im Schlaf werden irrsinnig viel Spannungen im Computer abgebaut. Ja. Das ist ja durchs Träumen und so weiter, haben wir letztes Mal ein bisschen angesprochen. Da geht die ganze Fabrik dann los und entladet sich kreativ. Es ist halt so, und genau dort ist der Punkt, ich glaube, ich habe mal was gelesen, dass 15-20% der Österreicher Schlafunterstützung brauchen. Ist in Europa übrigens ein Fünftel, sagt man, kann schlecht schlafen, bis gar nicht manchmal.
Schlecht einschlafen.
Und das ist schon ein Indikator, der bedenklich ist.
Irgendwie ist man ja den ganzen Tag, ist das Gehirn ja voll auf Touren und kriegt 1000 Einflüsse, aber anscheinend ist man am Abend trotzdem nicht so ausgelastet körperlich, dass man sofort einschlaft. Weil oft einmal früher, weiß ich nicht, nach einem Skitag oder nach irgendeinem, wo du die ganze Zeit die bewegt hast, getollt hast, draußen so viele Eindrücke, da sagt man so, dann fallst du ins Bett und schlafst ein. Und eigentlich haben wir das doch, aber irgendwie ist es dann doch schwer abzuschalten und das Gehirn zur Ruhe kommt,
so dass am Abend einschlafen. Beim Skitag oder so, oder bei einer Wanderung durch den Wald oder irgendwo hin, das ist schon eine andere Geschichte als ein Arbeitstag, wo du 50 Dinge gleichzeitig erledigt hast. Und das Interessante ist, wenn jemand fragt, wie geht es mit dem Schlaf, der Schlüssel zum Schlaf ist immer der Tag. Es ist immer so. Du musst deine Tage klären, damit der Schlaf kommt. Du kannst nicht den Schlaf mit Schlaf, es geht nicht. Der Schlüssel für den Schlaf sind immer die Tage. Es ist so. Und das, was du am Tag machst.
Naja, und bei mir ist es auch schon so, wenn es mir nicht so gut geht, kann ich nicht so gut einschlafen, wie wenn es einem gut geht. Weil dann habe ich 1000 Gedanken im Kopf und kann nicht einschlafen.
Betest du?
Ob ich bete?
Um einschlafen? Ich habe so ein paar Formeln, gell? Die habe ich seit Kindheit, die immer das Gleiche. Das sind so vier Gebete, die wenn ich mich hinlege, fängt schon an.
Echt jetzt?
Ja, das geht automatisch. Und es geht immer so im Kreis, die vier Sachen.
Das heißt, du sagst dir im Kopf die ganze Zeit was vor. Wie so Schafe zählen, nur dass du dir dein Gebet vorsagst.
Das ist, wie du sagen, es ist eigentlich schon ziemlich automatisch.
Aha.
Also wenn du das immer machst, legen wir so hin und fangst an, das fängt selber an. Ich liege im Bett und schaue ein bisschen so. Also dieses Bewusste, dass man noch was über den Tag denkt, ist vorher. Wenn ich dann quasi mein Kreuzzeichen mache und dann mich umlege und das Radl fängt zum Gehen an, und das Radl geht ein paar Mal, schlafe ich ein.
Okay. Und wann kannst du mal schlecht einschlafen?
Ja, dafür habe ich die Tabletten, ne?
Ach so. Aber wann kannst du mal schlecht einschlafen? Was wäre dann der... Also kommt das oft vor, dass du im Bett liegst und nicht einschlafen kannst? Oder bist du...
Ich habe so etwas, das eine Langzeitunterstützung, die habe ich schon lang. Das ist eine allgemeine Gehirnberuhigung, die da sicher auch förderlich ist. Und es ist ein Unterschied, ob jemand jetzt ganz frei ist. Ich habe so Langzeitunterstützung, das ist eine kleine Pille, aber das ist einfach für generell, dass ich kann ja unter dem Tag auch verrückt werden. Also es ist nicht so, also nicht nur in der Nacht.
Ich kann am Tag auch schlafen.
Aber für mich ist so, für mich ist schon ein bisschen witzig, das, warum, das geht schon jahrelang. Das ist, du, jetzt bin ich schon 58, muss ich mir vorstellen, wie.
Bald 59.
Ja, und wenn ich so liege und dann so Dingsdungs und dann geht es so. Und interessant ist, ich bin draufgekommen eigentlich, dass ich, da gibt es einen Spruch, beten ist reden und glauben, dass einer zuhört. So. Aber
Du selbst hörst dir
ich bin
zu.
draufgekommen zum Beispiel, dass ich nicht so persönlich wäre, aber für mich ist es eher so, das ist ein bisschen ein Mantra, eigentlich muss ich sagen, geworden.
Aber das ist ja dann fast schon wie ein Ritual, das
Ja.
zum Einschlafen. Und das ist ja, glaube ich, voll gut, wenn man es hat.
Stimmt da.
Gehst doch immer so um dieselbe Uhrzeit circa schlafen, weil das sagt man auch, dass natürlich Routine auch hilft.
Da schauen wir nicht so drauf.
Zwischen 11 und 12.
Aber nicht zu früh. Ich habe eine Kollegin gehabt, die war immer um 8:30 im Bett, hat sie gesagt.
Ja.
Und ich weiß nicht.
Kommt drauf an, wann man zum Arbeiten anfängt, wenn die vielleicht echt um 6 Uhr anfängt oder um 7.
Also vor 10, 11 ist es nie.
Ja. Ich versuche
Aber
jetzt echt
vor
immer
Mitternacht.
spätestens 11 im Bett zu sein. Das
Ja.
versuche ich jetzt wirklich, weil ich merke einfach für mich, dass es mir am nächsten Tag besser geht. Und wenn ich erst um Mitternacht schlafe, geht es mir schlecht. Ich schaffe es aber nicht oft, aber ich versuche es. Natürlich hilft der Corona-Alltag nicht gerade dabei.
Ja, das stimmt da.
Weil der macht sowieso alles durcheinander.
Ja.
So. Jetzt
Und wie definierst du
haben wir noch ein
nichts?
Lied. Nix ist nix. Nix ist wirklich nix. Einfach
No,
nur da sitzen und nichts
Nowhere
machen.
Man. Nowhere
I'm a
Man von den
nowhere
Beatles.
man. Ja, stimmt. Das kann man auch wieder zur Playlist tun. Das habe ich noch gar nicht bei der Playlist dabei.
He's a
So, ich blättere in
real
unserem Buch, was wir jetzt
nowhere
immer machen.
man.
Cornboy, The Illustrated Book of Songs. Zack. So, das Lied heißt Caramel, also Karamell, von John Grant. Kennst du's?
Fällt mir jetzt nicht gleich was ein. Ich kenne Caramel of Love.
Und zwar ist es bei den Liedern über Essen dabei. Songs about food.
Ich habe heute gekocht übrigens.
Ja, hast mir ein Foto geschickt. Ich finde es richtig arg.
Also ich habe es aufgewärmt, sagen wir so.
Also, du hast mich angelogen. Du aufwärmen
Nein,
schaff ja, Papa.
aber auch
Ich habe gedacht,
aufwärmen?
du hast das dir ganz selber gemacht. Ich bin
Na,
trotzdem stolz auf
aber
dich.
aufwärmen ist auch eine Sache von Kochen.
Voll finde ich
Man
auch.
kocht ja
Da werden
auf.
uns jetzt bestimmt welche widersprechen. Also, worüber geht's im Caramel-Lied? Also, es gibt ganz viele Food References. My love is the rarest jewel and he grounds me with his love. My love, he is rich like caramel. Also, er vergleicht anscheinend irgendeine Liebe, die er zu einer Person hat, mit Karamell. Er singt, also, es ist ein Mann, der John Grant, und er singt aber auch drüber, dass er eine sehr schwere Kindheit gehabt hat, weil er ist nämlich schwul und ist in einer orthodoxen, methodistischen Familie aufgewachsen in Amerika in den 70ern.
Okay.
Und das war schwierig.
Sicher härtere Zeiten dafür.
Es war schwierig, ja. Er hat Tabletten genommen und hat Mental Health Issues gehabt. Ach ja, und das Lied, das ist eigentlich gar nicht so alt, Papa, 2010.
Also.
John, also John Grant, seems to have written Caramel as a poem to the lover who has become his rock amid the chaos, a sort of sweet ending. Er war anscheinend in einen Mann verliebt und der hat ihm so ein bisschen
Der hat Rock
geholfen.
geheißen.
Ja,
Rock
der
Hudson.
war sein Rock. Like a nasty meal followed by a surprisingly delicious crème brûlée.
Also zuerst ein schlechtes Essen und dann ein guter Nachtisch.
Genau. Also wieso die Kindheit war
Also
scheiße,
ja, cool, ja.
aber dann war sein Lover, der war sein Rock. Caramel, John Grant. Du kennst es nicht? Ich kenne es auch nicht.
Mir fällt jetzt gar nichts dazu ein. Caramel.
Kennst du den Interpreten, John Grant? Oder den Sänger?
Ich kann nicht den Huf kränt, den Schauspieler.
Den Hof. Dann hören wir es uns mal an.
Schöne Gitarre, gell?
Ist ein bisschen traurig, oder?
Stimmt halt.
precious jewel, and he crowns me with his love. My love, he is rich like caramel, and he moves me from above. He sees me with tiger eyes, and that's where I make my home. His heart is a shield which protects me from the vilest foe. Smiles an elixir which heals the wounds of my darkest
fear. Ist der Freund gestorben?
Ja, das glaube ich nicht.
Na, from above, weißt du, er singt from above.
Das weiß ich nicht. Das müssten wir uns dann nochmal genauer anschauen. Aber er singt darüber, he heals the wounds.
Mir ist es so vorgekommen, wie wenn der Freund gestorben wäre, irgendwie, was bin ich nicht sicher. So ein Gefühl habe ich gehabt jetzt beim Singen, beim
Caramel,
Text von ihm.
John Grant. Aber es klingt schon, es klingt eine gute Stimme. Klingt aber auch sehr wehmütig und so ein bisschen traurig.
Ein bisschen traurig. Ja, halt, darum habe ich mir gedacht, vielleicht singt er über jemanden, der jetzt nicht da existent ist oder so.
Nein, er singt eben, my love is the rarest jewel and he grounds me with love. My love, he is rich like caramel and he moves me from above. Also deshalb hast du gedacht.
Ja, was er, glaubst du,
dass er nur singt? He sees me with tiger brown eyes and that's where I make my home. His heart is a shield which protects me from the violent cold. His smile's an elixir which heals the wounds of my darkest tears. My love is quiet, I consider him and he drives away my fears.
Was das interessant ist,
voll schön.
Für mich ist das fast ein bisschen religiös.
Ja, schon, gell? Klingt ein bisschen so. Also das kannst du ja so
interpretieren. Ja, eigentlich könnte ich sagen, das ist so, aus der Sicht von einem Menschen ist es so die Sehnsucht nach Geborgenheit von einem...
Von was auch immer.
Über... Auf einen Above-Partner, ne?
Ja,
ich finde es auch sehr lieb, weißt du, das, es ist komischerweise nicht pickig gesungen, also nicht, weißt du, das...
Es nicht klingt dann nicht kitschig.
Nein, es ist nicht kitschig, es ist irgendwie aber sehr wehmütig, darum haben wir gedacht, vielleicht ist es eher der Wunsch nach so einem Baden, als die Realität, aber... Was
ist aber? Ich finde es aber so arg, dass das 2010 ist, weil das klingt für mich extrem alt. Das ist ein US-amerikanischer Sänger und Songwriter... Und er hat erst 2010 seine Solo-Karriere begonnen. Jetzt ist er 52. Aha, schon, doch. Deshalb klingt er auch für mich älter, weil er schon älter ist.
Ja gut, wenn ich jetzt ein Album rausbringe, dann würde es ja noch 1960 klingen.
Grant lebt seine schwule Orientierung mittlerweile offen, hat aber vor allem in seiner Kindheit und Jugend Probleme damit, seine Homosexualität zu akzeptieren, weil er in einem streng religiösen Haushalt aufwuchs.
Hat jetzt ein Partner, steht da was?
Nein, steht nichts. Er lebt derzeit in Reykjavik.
Ja, das ist ja, Reykjavik ist, glaube ich, die Hauptstadt des Karamells, oder? Haben die nicht in Reykjavik so einen Karamellhandel aufgezogen mit Asien?
Papa, bitte, keine Ahnung. Was redest
du? Ich glaube, die Wikinger, die sind irrsinnig auf Karamell gestanden. Das hat dort Goldstatus gehabt, Karamell.
Ja, cool. Aber so ein gutes Lied eigentlich, glaube ich.
Ja, so. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu tanzen würde, aber...
Nein. Wie ein Bär in volle Kanne. Du tappst hin und her. Nein, es ist kein Tanzlied. Das ist eher so am Abend in so einer schummrigen Bar sitzen. So der letzte Song um 5 Uhr früh.
Du, glaubst du, ich meine, jetzt die Frage, wenn's eine Frage habe ich noch, eine habe ich noch.
Die letzte Frage.
Ich meine, wir haben einen Spaß beim Podcast, ob jetzt jemand zuhört oder nicht. Aber glaubst du zum Beispiel, wenn uns jetzt jemand zuhört, dass ihn das beruhigt oder aufregt?
Also die letzte Folge war... Da waren wir beide sehr im Aufreger-Mode, die war eher negativ. Ich glaube, heute war ein bisschen mehr positiv. Ich meine, die Sonne scheint auch und so. Ich glaube, es hat ein paar Folgen gegeben mit leichteren Themen, oder? Wo es ein bisschen lustiger.
Aber heute ist eigentlich eher relaxing, oder?
Heute ist eigentlich relaxing. Wir haben uns auch fast nicht unterbrochen, kommt mir vor. Du hast 1000 Mal zum Beispiel gesagt, ich auch, so 10 Mal. Schau. Man könnte unseren Podcast hören und jedes Mal, wenn zum Beispiel kommt, einen Shot trinken. Das machen wir das nächste Mal.
Also ja, das stimmt ja. Wir nehmen uns ein Flascherl und dann muss jeder einen Schnaps trinken.
Du musst oder wir nehmen uns einfach einen Wein und jeder muss einen Schluck Wein nehmen, bei jedem zum Beispiel.
Genau. Und weißt du, was ich denke? Wie war das bei dir in Mathematik zum Beispiel? Hat es da Beispiele gegeben?
Gut, so.
In Mathematik? Hast du das mögen?
Nein, ich liebe Mathematik
mögen. Ich habe die Beispiele Mathematik über 1000 Beispiele lösen müssen.
Ja, aber es gibt ja auch bei einer Deutschschularbeit waren es ja auch Beispiele. Nimm das oder nimm das Beispiel.
Sind wir durch die Schule schon richtig verbeispielt? Beispiel ist besser als Beispiel. Ich sage jetzt Beispiel.
Zum Beispiel.
Nein, ich brauche ein anderes Wort, wenn ich was erzählen will, was zum Beispiel bildhaft ist. Wie sagt man
du da? Du brauchst eigentlich gar nichts, aber das ist nur so zwei komische Füllwörter. Man kann auch einfach die Geschichte erzählen, ohne zum Beispiel zu sagen.
Wenn ich zum Beispiel sage, exemplär.
Ja, das klingt schön. Gut.
Haben wir es? Brauchst nichts
schreiben? Bye, bye. Tschüss, vorbei.
Mach eine Schlussmelodie. Das.
Ja, das mache ich noch rein. Baba. I'm a nowhere man. I hear the echo.